Zwei Vorbemerkungen seien mir gestattet, liebe Geschwister und Freunde. Erstens, als ich gestern Abend hingewiesen habe auf das Buch »Was ist der Mensch im Licht der Bibel?«, da habe ich ja das Schönste vergessen. Das möchte ich nachholen. Da habe ich ja also verschiedene Zitate gesammelt. »Was ist der Mensch? Weltlich, göttlich, geistlich.« Das schönste Zitat, ich habe es auch zweimal in meinem Buch, einmal sogar in Fett gedruckt, das schönste Zitat fand ich bei dem Theologen Helmut Gollwitzer. Und er hat gesagt auf die Frage, was ist der Mensch? Der Mensch ist dazu bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Ich finde das großartig. Also wenn du bis heute nicht gewusst hast, wozu bin ich eigentlich hier, dann weißt du es jetzt. Der Mensch ist dazu bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Das kann ja keine Galaxie, kein Stern, kein Tier, keine Pflanze. Wir können das. Göttliche Liebe widerspiegeln. Dazu muss man sie natürlich erstmal nehmen, aufnehmen. Dann kann man sie auch widerspiegeln. Zu Gott hin und zum Nächsten hin. Ich bitte, das Zitat auswendig zu lernen. Und dann noch etwas zu dem eben gesungenen Lied, noch sind wir beides. Ich habe das deswegen vorgeschlagen, weil im heutigen Text auch die Rede sein wird von der Spannung, in der Gotteskinder hier stehen. Und diese Spannung hat Bruder Heller in diesem Gedicht, dürfen Sie auch auswendig lernen, wenn Sie möchten, hält frisch im Alter. Das Lied, da hat er diese Spannung großartig zum Ausdruck gebracht. Ich würde es niemand übel nehmen, wenn er bei dem zweiten Vers denkt, na lieber Adolf, hast du nicht doch ein bisschen übertrieben, dich hinreißen lassen von Gefühlen? Noch sind wir beides Erdenpilger in Staub und Sturm, in Angst und Leid. Stimmt, stimmt, ja, aber. Und dennoch, durch den Sündentilger von einer, erfüllt von einer Herrlichkeit, vor der das Heer der Himmelswelt anbetend schweigt und niederfällt. Also die Himmelswelt staunt über die in uns wohnende Herrlichkeit, über den Christus in uns. Ist es nicht doch ein bisschen übertrieben? Nein. Der Adolf Heller hatte da schon Schriftgrund. Eine seiner Lieblingsstellen war Epheser 3, Vers 10. Auf das jetzt durch die Ekklesia, den Fürstentümern und Gewalten kundgetan werde, die gewaltige Weisheit Gottes. Also wir sind ein Anschauungsunterricht und die Ersten sind die Letzten und die Letzten sind die Ersten im Plane Gottes. Was wurde zuerst erschaffen, Mensch oder Engel? Engel, Welt, 1. Mose 1, Vers 1, ist sie schon dabei, und später der Mensch. Aber bei der Erlösung ist der Mensch zuerst dran und später folgt die Engelwelt. Also ich denke, hier hat Adolf Heller nicht übertrieben. Und nun kehren wir wieder zu Römer 8 zurück und ich darf ein bisschen wiederholen von dem, was ich gestern Abend gesagt habe. Ich spreche in 7 Punkten über Römer 8. 4 hatten wir gestern Abend schon betrachtet. Erstens, Kinder Gottes wissen um 3 befreiende Tatsachen. Das stand in den Versen 1 bis 4. Keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Das war der erste Punkt nach den Versen 1 bis 4. Dann kam zweitens, da blickt Paulus noch einmal zurück auf das Thema Fleisch, was schon in Römer 7 ja angeklungen war. Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. Fleisch, so sagte ich, ist nicht einfach Fleisch beim Metzger, auch nicht einfach Körper oder Sexualität, das wäre zu eng gefasst, sondern das ist der ganze alte Mensch, der Ego-Mensch, der sich ja heute brüstet. Ich habe einen sehr feinen Artikel im Nachlass von Herbert Heinisch, der ja vergangenes Jahr gestorben war. Aber er hat manches hinterlassen, was seine liebe Frau Lydia Heinisch, geborene Knauf, aufarbeitet und mir auch zur Durchsicht zum Teil gibt. Und das mache ich sehr gerne. Da war auch eine ausgezeichnete Arbeit von Herbert Heinisch über 2. Timotheus 3, die ersten Verse, der Endzeitmensch, wie er sich heute darstellt. Das ist wie eine Fotografie unserer Tage. Das ist Gesellschaftskritik am heutigen Menschen. 2. Timotheus 3, lesen Sie da mal nur die ersten 5 Verse. Und das hat Herbert Heinisch dann sehr gründlich, ausführlich, jedes griechische Wort hat er sich angeguckt. Und er vermag das aber so gut zu deuten, dass auch Leute, die kein Griechisch können, doch mitkommen. Das sind ja 24 Seiten ungefähr, die ganze zweite Hälfte in dem soeben verschickten Heft 4.06 von Gnade und Herrlichkeit. Und da finden Sie das in aller Ausführlichkeit. Der Mensch, wie er heute ist, gierig, zügellos. Ja, das allererste ist mal der Ego. Ich-süchtig, selbstherrlich. Das hat Paulus an die erste Stelle gerückt, der Ego. Und dann, wenn man selbstsüchtig ist, was folgt dann als zweites? Wenn du selbstsüchtig lebst, das Ego steht im Vordergrund, dann braucht man nämlich Money, dann braucht man Geld. Und also ist das zweite, was er nennt, die Liebe zum Silber, die Geldgier. Die Menschen der Endzeit in den letzten schwierigen Zeiten, die werden selbstsüchtig sein, ganz ins Ego verliebt. Und das zweite heißt gleich geldliebend. Oh Paulus, was hast du diese Zeit durchschaut und den Kapitalismus durchschaut? Das ist ja großartig. Und dann ist man natürlich prahlerisch und hochmütig und Lästerer und den Eltern ungehorsam und so weiter. Und Herbert Heinisch hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Wesen eindringen will in die Gemeinde Gottes und zum Teil ja schon eingedrungen ist, sind die Gemeinden, die sich christliche Gemeinden nennen, überall rein und unvermischt oder dringt da auch anderes ein oder versucht einzudringen. Es gibt nur kaum reine Gemeinden, wo alle sich lieben und alle sind zutiefst ernstgläubig. Das kann ja in einem kleinen Hauskreis gelingen, aber bei 100 Leuten vielleicht nicht mehr. Und da denken wir an Offenbarung 2 und 3, Mischgemeinden. Mischgemeinden finden wir da zum größten Teil in den 7 Sendschreiben, wo der Herr einiges lobt und einiges tadelt. Wenn er kann, beginnt er mit Lob. Wenn er kann, beginnt er mit Lob. Also dieses Wesen will in die Gemeinde eindringen und Herbert Heinisch spricht, wie vor ihm schon Heinrich Langenberg, der Bibelausleger, spricht Herbert Heinisch von einer Verfallslinie in der Gemeinde und von einer Überwinderlinie in der Gemeinde. Und heute muss man wirklich sehr aufpassen, dass man nicht in die Verfallslinie hereinkommt. Das kann an den Übersetzungen liegen. Ich denke mal nur an das Wort Volksbibel. Das kommt in mein Haus nicht hinein. Ich würde das als eine Befleckung meines Hauses ansehen. Mir langen die Zitate, die ich gelesen habe, in der Spektrum und anderswo. Und das hat auch mit der Musik zu tun und mit allen möglichen Dingen. Ich bin ja nicht engherzig bei Musik. Ein bisschen Rhythmus habe ich schon ganz gern. Da kommt ja ein Schuhmacher besser aus dem Bett morgens. Aber auf der anderen Seite, Sie wissen ja, wenn ein schriller, brutaler Rhythmus alles andere übertönt und Text versteht man sowieso nicht und da ist ja außerdem auch Englisch und dann ist es nicht mehr schön und es ist nicht alle Musik geistliche Musik. Wie gesagt, das hat auch Kalaya geschrieben, dass die Jugend frische Melodien liebt, dagegen ist nichts zu sagen. Sie wissen hoffentlich, was ich meine, wenn ein brutaler, mächtige Lautstärke und Rhythmus alles übertönt, das ist dann eher zügellos als geistlich. Es wird aber Zeit, dass ich zu Römer 8 komme. Und ich hatte also gesagt, erstens, Gottes Kinder wissen um 3 befreiende Tatsachen. Zweitens, Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. Gerade hier in Römer 8, diesem Kapitel voller Höhenflüge und wunderbarer Gedanken. Gerade da haben wir das radikalste Urteil über das Fleischeswesen, das Ich-Wesen, vernichtendes Urteil. Es kann Gott gar nicht gefallen, selbst wenn der religiöse Ich-Mensch es möchte. Drittens, Kinder Gottes erfahren Geistesinnewohnung und Geistesleitung. Und der vierte Punkt gestern Abend hieß, Kinder Gottes haben Vertrauen zum Vater. Dazu will ich noch einmal lesen, die wunderbaren Verse 15 bis 17 in Römer 8, bevor ich mich dann den letzten drei Punkten noch zuwende. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, wörtlich Sklaverei, empfangen, wiederum zur Furcht, wie Israel am Sinai, sondern einen Geist der Sohnschaft, Hyotesia, heißt nun mal Sohnschaft, habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ja, nach der Parallelstelle Galater 4, 6 ruft der Geist in uns, der Heilige Geist möchte, dass wir in diese liebende, innige, kindlich vertrauende Beziehung zum Vater kommen. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Nun möchte ich noch über drei Punkte sprechen und ich sage ganz einfach, fünftens, Kinder Gottes seufzen. Sechstens, Kinder Gottes hoffen. Siebtens, Kinder Gottes glauben. Und zu den ersten beiden Punkten lese ich jetzt einfach mal 18 bis 30 in Römer 8, dass wir doch auch den Text hören. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung oder Enthüllung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, Vergeblichkeit, Eitelkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das ist nicht Adam, das ist Gott. Nur Gott kann auf Hoffnung unterwerfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Sklaverei der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist diese Spannung, in der wir leben. Das ist diese Spannung, wie sie Adolf Heller in dem Lied zum Ausdruck brachte, noch sind wir beides. Weiter Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zusammenwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Es ist mir natürlich nicht möglich, in einer Stunde über all diese wunderbaren Dinge im Einzelnen zu reden. Wie viele Predigten sind schon gehalten worden über das Wort in Vers 28? Auch hier mal eine wertvolle Predigt von Manfred Mössinger habe ich in Erinnerung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, sagt man meistens, oder zum Guten zusammenwirken. Oder Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt. In manchen Lesarten steht noch einmal das Wort Gott. Gott lässt alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Er fügt die Dinge so, dass letztendlich Gutes herauskommt. Kinder Gottes seufzen. Ja, nun, das Wort seufzen, das ist ja nun wirklich nicht etwas, woran sich Jugend begeistert. Sollen die beim Fußballspiel seufzen? Die wollen aggressiv sein, die wollen gewinnen. Und selbst wenn sie eine Niederlage einstecken müssen, wird dann der Klinsmann sagen, ja, ich seufze, ächze, stöhne, ach, das Leben ist so schwer. Nein, das machen die nicht, die seufzen nicht, sogar bei einer Niederlage nicht, sondern dann sagen sie, jetzt müssen wir erst recht, jetzt müssen wir erst recht, jetzt alles einsetzen, das nächste Mal wird es besser werden und. Seufzen. Wie soll man die Jugend gewinnen in der christlichen Verkündigung, wenn man noch über Seufzen redet? Aber Paulus tut es und wir bleiben bitteschön am Wort. Also, nach all den Höhenflügen von Römer 8, einiges haben wir gestern schon gesehen, einiges weitere folgt ja noch hier. Bei all diesen Höhenflügen bin ich Paulus sehr dankbar. Es ist ein Zeichen, Paulus ist kein Schwärmer, sondern Realist, dass er auch vom Seufzen redet. Seufzen, stöhnen, ächzen. Vielleicht sind ja einige in unserer Mitte, die gelegentlich seufzen, stöhnen, ächzen. Oder vielleicht sind es nur wenige in unserer Mitte, die das niemals tun. Die sich immer ganz wohl und happy fühlen. Na, dann freu dich und danke Gott, aber irgendwann kommt vielleicht doch das Seufzen hinein ins Leben. Über irgendetwas, was man selber erlebt oder was man in der Familie erlebt oder das allgemeine Seufzen über die Entwicklung unserer Gesellschaft oder was immer es sei. Man kann ja schon anfangen zu seufzen, wenn man nur morgens die Tageszeitung aufschlägt und da so einiges liest. Seufzen. Paulus ist kein Schwärmer, es zeigt seinen Sinn für Realität. Hätte er das nicht hier geschrieben, hätte er nur Höhepunkte in Römer 8, dann würden wir sagen, lieber Paulus, wunderbar, großartig, aber wo bleibt die Realität unseres Lebens? Die sieht ein bisschen anders aus. Er kennt auch dieses Seufzen und vielleicht haben wir es beim Vorlesen gemerkt, er spricht von einem dreifachen Seufzen. Vom Seufzen der Schöpfung, von unserem Seufzen und sogar vom Seufzen des Heiligen Geistes. Seufzen, ächzen, stöhnen, ach Herr, es ist schwer, ist keine Sünde. Passen Sie aber gut auf, dass Sie nicht vom Seufzen ins Murren kommen. Murren ist Sünde. Seufzen nicht. Seufzen liegt immer noch auf der Linie des Ja, ja Herr, aber es ist schwer. Murren liegt auf der Linie des Nein. Nein, so kannst du es mit mir nicht machen. Also bitte aufpassen, dass man nicht vom Seufzen ins Murren kommt. Seufzen, klagen. Es hat je und dann schwärmerische Gotteskinder und Kreise gegeben, wo man etwa sagt, du musst immer danken, du musst immer loben. Nein, es gibt Situationen, da kann ich nicht einfach danken und loben. Da ist irgendwo ein schreckliches Erdbeben passiert und 10.000 kommen um. Vater, ich danke dir, du machst alles recht. Das wäre doch Zynismus. So kann man es doch nicht machen. Manchmal kann man einfach nur schweigend das Haupt senken und denken, Herr, irgendwie hast du deine Gründe. Was Erdbeben betrifft, so ist mir in der Bibel aufgefallen, dass zwischen Engel und Erdbeben Zusammenhänge bestehen. Auch etwa im Buch der Offenbarung, ein starker Engel. Und auch bei der Auferstehung Jesu, Erderschütterungen und Engel sind auch zur Stelle, da scheinen Zusammenhänge zu bestehen. Vielleicht sind es Gedanken und Gerichte der Engelwelt. Aber lassen wir das mal. Die ganze Schöpfung seufzt, sagt Paulus. Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Wie viel Not, Schmerz, Elend, Frust gibt es doch in der gesamten Schöpfung. Zur gesamten Schöpfung gehört natürlich vorrangig auch der Mensch. Es ist nicht so wie vor 40 Jahren oder wann das war in Frankfurt am Main. Ich hörte von einem Pfarrer in einer Verkündigung, der sagte, als mich, ich glaube es war Wolfgang Kärntchen, der mich mitnahm zu einem Gottesdienst, kann schon 40 Jahre her sein, alte Männer, die blicken zurück, zurück, zurück. Und dann nahm er mich mit in einen Gottesdienst, aber manches behält man bis heute. Und dann sagte der Pfarrer, Schöpfung ist alles, was Gott geschaffen hat, mit Ausnahme des Menschen. Nein, Herr Pfarrer, so stimmt es nicht. Schöpfung ist alles, was Gott geschaffen hat, nicht mit Ausnahme des Menschen. Das war dogmatische Voreingenommenheit. Die gesamte Schöpfung liegt in einer Spannung, liegt in einem Seufzen, letztlich. Man hört auch immer wieder Aussagen, wieso, wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir brauchen Reformen, Reformen, da liegt was im Argen, da liegt was im Argen. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Die ganze Schöpfung seufzt letztendlich bei allem Jubel, den man gelegentlich hat. All der Jubel, auch beim Fußball, der ist rasch verklungen. Wer denkt da in 2, 3 Monaten noch drüber nach? Das alles ist vergänglich und kurzatmig. Was aber bleibt, ist das Seufzen. Wir brauchen Veränderungen, so kann es nicht weitergehen und. Die ganze Schöpfung seufzt, wie viel Not, wie viel Leid, wie viel Unrecht in der gesamten Schöpfung. Und nun würden wir allerdings erwarten, wenn Paulus hier fortfährt in Vers 23, dass er sagt, nicht die Schöpfung seufzt. Wir aber, wir haben ja die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes empfangen. Bei uns gibt es kein Seufzen mehr. Bei uns gibt es nur Lob und Dank und Jubel und Lobpreis Gottes. Könnte man doch meinen, dass Paulus so fortgefahren wäre. Die Schöpfung, ja, die unerlöste Schöpfung, die seufzt. Aber wir seufzen nicht. Nein, nein. Er ist nüchtern genug, dass er sagt, auch wir seufzen so. Sollen sich nicht Gottes Kinder unterscheiden von der Welt? Sollen wir nicht die ganz anderen sein? Ja, wir können loben, wir können danken, wir können glauben. Wir werden ja gleich noch einiges davon hören. Wir unterscheiden uns wesentlich von der Welt. Aber seufzen tun wir auch. Und das dürfen wir auch. In der Bibel hören wir auch Klagelieder. Im Anschluss an Jeremia kommen nicht die Jubellieder. Das Jeremia, Herr, du hast Israel in die Verbannung, in die Gefangenschaft geführt durch Nebukadnezar. Vielen Dank, deine Wege sind recht, wir preisen dich. Sondern da kommen die Klagelieder voll bitterer Klage. Aber auch in den Klageliedern bricht etwas Wunderbares durch in der Mitte des 3. Kapitels. Die Klagelieder des Jeremia sehe ich wie eine bittere Frucht mit einem süßen Kern. Jemand sagte, in Israel gäbe es so eine Frucht. Also eine bittere Frucht, von außen ganz bitter und innen ganz süß. Also Kapitel 1 und 2 und 5, 4 und 5, Klagen, Klagen, Klagen. Aber in der Mitte, da haben wir dann im 3. Kapitel, der Herr verstößt nicht auf ewig seine Gütigkeit, nicht alle Morgen neu, nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Da haben wir dann in der Mitte des 3. Kapitels in den Klageliedern doch den Blick in Gottes Herz und der entschädigt für alles und macht das andere mehr oder weniger tragbar. Ja, also Seufzen ist keine Sünde. Es steht ja dann sogar vom Heiligen Geist selber, dass er sich für uns verwendet. Den unaussprechlichen Seufzen, der Heilige Geist, wenn ich so sagen darf, der leidet auch mit unter der gegenwärtigen Spannung. Der Heilige Geist selber weiß auch, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und Gott ist ja auch der Meinung und Jesus Christus, so wie es ist, soll es ja auch nicht bleiben. Wir warten ja auf die neue Welt, neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die bemühen sich ja in Berlin und geben ja wohl ihr Bestes, die Abgeordneten und Minister und Bundeskanzlerin, dass sie ein bisschen Gerechtigkeit hineinbringen in diese Gesellschaft mit Hartz IV und mit all den Sozialleistungen. Gibt es auch Missbrauch und der verdient viel, der verdient wenig, die haben viel zu viel, die könnten abgeben und die haben zu wenig. Gerechtigkeit, volle Gerechtigkeit gibt es nicht auf dieser Erde. Deshalb warten wir auf eine neue Welt. Sofern man aber kann, darf man ja bestrebt sein, schon auf Erden hier einigermaßen etwas für Gerechtigkeit zu tun. Also, die Schöpfung seufzt, wir seufzen auch. Warum denn? Weil wir die Spannung durchleben, wovon wir ja dieses Lied gesungen haben, 1093, noch sind wir beides, von Adolf Heller. Weil wir die Spannung empfinden. Gotteskinder empfinden diese Spannung am allermeisten. Gotteskinder empfinden diese Spannung, ja eigentlich nur Gotteskinder. Die Engel haben diese Spannung nicht, sie sind Geistwesen ohne Fleisch. Die Tiere haben diese Spannung nicht, sie sind Fleischwesen mit Seele, aber nicht mit Geist. Und die Bäume, die Pflanzen, diese Spannung können nur Gotteskinder so wirklich verstehen, durchleben, durchleiden, weil sie einerseits das Irdische voll mitkriegen. Wir sind mit eingebunden in die Nöte dieser Welt. Wir können auch krank werden, wir können auch alle möglichen Leiden haben. Wir sind herzlich dankbar, dass wir wenigstens keine Christenverfolgung hier haben in unserem Land, dass wir frei verkündigen dürfen. Ich dachte ja vor einiger Zeit, mit meiner Freiheit wäre es bald aus, denn es gibt ja ein Diskriminierungsgesetz. Aber ich war ja froh, in Idea Spectrum zu lesen von einem Abgeordneten, ganz so schlimm wäre es dann doch nicht, man dürfe auch nach dem 1. August noch als seine persönliche Meinung sagen, Homosexualität sei Sünde und Schande. Wenn man das als persönliche Meinung sagt, dann ist das auch nach dem 1. August noch nicht strafbar. Ja, wunderbar, ich sah mich nämlich schon fast im Gefängnis, weil ich vorhabe, das auch nach dem 1. August noch zu sagen, dass der Paulus in Römer 1 sich nicht geirrt hat, sondern die Wahrheit sagt. Damit verachte ich niemand. Damit will ich nicht Menschen anprangern, verachten, ausgrenzen, diskriminieren, sondern das ist ein Beginn der Therapie. Die Therapie beginnt ja bei den meisten Ärzten mit Diagnose, oder? Und so ist es ja auch im Geistlichen, wenn keine vernünftige Diagnose gestellt wird. Du, was du machst, ist Sünde und Schande, Punkt. Und wenn sich dann einer beugt und wenn dann einer da raus möchte und wenn einer Vergebung will und wenn er 100-mal rückfällig wird, Gott ist ihm gnädig zugewandt. Gott nimmt den Sünder an sein Herz. Jesus ist der Sünderheiland. Also verstehen Sie mich bitte nicht falsch, als wollte ich Menschen verachten oder anprangern. Wir alle sind in irgendwelchen Sünden, muss ja nicht gerade Homosexualität sein, es kann auch der geistliche Hochmut sein, es kann dies sein, es kann jenes sein. Es gibt vielerlei Süchte und Sünden. Es geht nicht um Anprangerung. Gott hält seine Arme weit gebreitet für jeden Sünder, der umkehrt. Aber bitte, Sünder, der sich als solcher erkennt. Wenn aber einer sagt, das ist eine andere Lebensart, gut, so bin ich nun einmal und das ist ja wunderbar. So geht es nicht, die Verkehrung der göttlichen Ordnung. Also, die Spannung zwischen Fleisch und Geist, die Spannung zwischen Gottesreich und Weltreich. Das Gottesreich hat in der Gemeinde als bei den Erstlingen schon begonnen und das Weltreich, in dem sind doch weithin andere Gesetze gültig. Die Spannung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft, gerade wenn man der Bibel glaubt, gerade wenn man sich diese Dinge aneignet, das Große, das Gott tun will, dann können wir nur sagen, Herr, komme bald, Herr, schaffe neu, bald dieses Neue, das du verheißen hast. Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Wir erwarten, und hier sagt nun Paulus, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Einerseits haben wir ja die Sohnschaft, die Kindschaft. Einerseits haben wir ja schon den Geist der Sohnschaft, so hat er es ja in Vers 15 gesagt, den Geist der Sohnschaft haben wir. Aber die Volloffenbarung der Sohnschaft inklusive Leiblichkeit haben wir noch nicht. Mir ist da immer der teure Bruder Karl Merz in Erinnerung, der immer wieder betont hat, auch gegen schwärmerische Lehren, die da sagen, du darfst nicht krank werden, wenn du krank wirst, stehst du nicht richtig. Was man dem Hiob auch schon gesagt hat, seine drei Freunde, die falschen Tröster. Die Erlösung des Leibes, sagt der Bruder Merz, auf die haben wir noch zu warten. In gewissem Sinne ist der Leib noch nicht voll erlöst. Wie ist denn ein voll erlöster Leib? Wie sieht denn so etwas aus? Das will ich Ihnen gerade mal vorlesen. Aus 1. Korinther 15, 42 bis 44, Geistleiblichkeit. Das ist ein wunderbarer Text, viel zu schade, dass man so selten darüber predigt, meist nur bei Beerdigungen von Gläubigen. Nämlich, da wird der Geistleib, die Auferstehung der Toten charakterisiert. Das betrifft natürlich nicht Ungläubige. Ein Ungläubiger, der sich um Gott nicht kümmert, oder ein Gottloser, ein Gottesfeind, der kann nicht erwarten, in strahlender Christusgleichheit aufzustehen. Natürlich nicht. Im letzten Gnade und Herrlichkeit stand ja von Bruder Ströder auf 20 und mehr Seiten die Begründung, warum der Feuersee ein Ende hat, warum es keine endlose Höllenpein gibt. Also vielleicht sollte man ja doch diese Zeitschrift mal abonnieren in Heilbronn beim Verlag der Paulusbuchhandlung. Telefonnummer sage ich Ihnen gerne, denn sonst kommen Sie um vieles drumherum. In Heft 3 über 20 Seiten gründliche Beweisführung für das Ende der Höllenpein. In der im eigenen Gründlichkeit und im nächsten Heft 4, was jetzt gerade verschickt wurde, Juli-Nummer, Bruder Herbert Heinisch über den Menschen der Endzeit, 20 Kennzeichen des Menschen der Endzeit nach 2. Timotheus 3. Also zurück zu 1. Korinther 15, die neue Leiblichkeit, der Geistleib. Jesus stand auf in einem Geistleib, damit hat er etwas ganz Neues begonnen. Lazarus hatte den noch nicht. Töchterlein des Jairus, Jüngling zu Nein, die durften zurückkehren in ihren irdischen Leib. Und bei dem Artikel von Bruder Ströder ist mir aufgefallen, dass er das auch für die Zukunft durchaus für gegeben hält. Die nun nicht auferstehen in Geistleiblichkeit, die kehren zurück in ihren früheren Stand. So heißt es einmal von den Leuten von Sodom und Gomorra in Hesekiel 16, Gott macht auch mit denen weiter, Gott macht mit allen weiter, ob in der Sintflut umgekommen, ob in Sodom und Gomorra verbrannt, ob in Hiroshima verbrannt, Gott macht mit allen weiter. Aber ein Gottloser, der kommt nicht in einem Auferstehungsleib der Herrlichkeit, das ist klar. Er kann wiederkommen in ihren früheren Stand, und das hält Bruder Ströder möglich, nicht nur für die von Sodom, sondern für viele, 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 die dann eine zweite Chance bekommen. Jeder bekommt seine Chance. Das ist mal das Minimum. Da sollte man sich ja mit allen Christen einigen können darüber, über den Punkt. Jeder bekommt mindestens eine zweite Chance. Und dann wird er noch einmal für die Wahl gestellt. Und dann gibt es noch einmal Scheidungen. Offenbarung 20, Feuersee oder Leben. Aber der Feuersee ist nie das Letzte. Der Tod in jeder Form wird aufgehoben. 1. Korinther 15, 26. Der Tod als letzter Feind wird hinweggetan. Darüber schrieb Ströder 20 Seiten. Und wir wissen aus Daniel 12, es gibt sogar eine Auferstehung zu Schmach und Schande. Jetzt wollen wir aber bitte jetzt hier nicht anfangen, unsere Fantasie die Zügel schießen zu lassen und uns so Horrorszenarien vor Augen zu malen. Ich gucke mir ja keine Horrorfilme an, leider macht das die Jugend weithin, das ist sehr schlimm. Das wollen wir jetzt ja nicht anfangen. Aber es gibt auch eine Auferstehung zu Schmach und Schande. So viel ist klar. Die Auferstehungsleiber zeigen viel deutlicher das innere Wesen, als das heute möglich ist. Da gibt es keine Maskerade mehr, weder negativ noch positiv. Also ich wollte lesen, meine Lieblingsverse, die kann ich ja schon griechisch auswendig, so wunderbar. Es ist, als habe Paulus hier gedichtet. Speiretai, egeretai, speiretai, egeretai. Gesät, auferweckt, viermal. Es wird gesät in Phtora, Verweslichkeit, Verderblichkeit. Unser jetziger Leib ist verderbliche Ware. So was tut man ja in den Kühlschrank, aber da können wir ja unseren Leib nicht reintun. Verderbliche Ware, es wird auferweckt in Aphtasia. Aphtasia, ein wunderschönes Wort, das ich sehr liebe. Unverderblich, unvergänglich, unverweslich. Da muss man mal ein bisschen darüber nachdenken. Eine Leiblichkeit, die unverderblich ist, das heißt doch, du brauchst keinen Arzt, keine Tabletten, keine Arzttermine, keine Operationen, wie schön. Du brauchst auch nicht denke, nach 1000 Jahren sei der Leib nun langsam müde oder verfallen, nach 1 Million Jahre auch noch nicht, nach 1 Milliarde Jahren auch noch nicht. Das muss man mal überdenken. Das können wir gar nicht fassen. Aphtarsia ist auch das letzte Wort im Epheserbrief des Apostels Paulus. Den Herrn Jesus lieben in Aphtarsia, den Herrn Jesus lieben in Unvergänglichkeit. Und da hat sich Langenberg in dem Sinne geäußert, wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann sind wir schon ein Stück weit in dieser unvergänglichen Welt Gottes. Diese Liebe zu Jesus, die bleibt, die hört nicht auf. Und dieser neue Leib, der bleibt herrlich. Also, es wird gesät in Phtorah, es wird auferweckt in Aphtasia, in Unverderblichkeit. Es wird gesät in Atimia, Schmach und Schande. Es wird auferweckt in Doxa, in Herrlichkeit, in göttlicher Herrlichkeit. Es wird gesät in Asthenia, Schwachheit, Kraftlosigkeit, Krankheit. Es wird auferweckt in Dynamis, in göttlicher Dynamik. Es wird gesät ein Soma Psychikon, ein seelischer, von der Seele und ihren Gelüsten bestimmter Leib. Soma Psychikon. Ärzte und Psychologen wissen viel zu sagen über, psychosomatische Zusammenhänge. Leib und Seele hängen eng zusammen. Die Seele wirkt auf den Leib, der kann auch aus seelischen Gründen krank werden. Und wiederum der Leib wirkt auf die Seele. Wenn der Leib arg Schmerzen hat, fühlt sich die Seele meistens auch nicht so wohl. Höchstens im Geiste stehst du eine Etage höher oben drüber und kannst immer noch Gott danken. Also psychosomatische Zusammenhänge. Aber der neue Leib ist ein Soma Pneumatikon, vom Pneuma, vom Geist beherrschter Leib. Das sind wunderbare Dinge, eine Leiblichkeit, die nie verdirbt, in göttlicher Herrlichkeit und dynamischer Kraft und vom Geiste völlig beherrscht. Das haben wir heute noch nicht. Wir blicken in diese Dinge hinein und das gibt eben diese Spannung, unter der wir seufzen. Auch der Geist seufzt, weil er mitträgt an dieser Spannung. Die wird dann überwunden, beginnend mit der Wiederkunft Christi zur Entrückung seiner Gemeinde. Aber im Heiligen Geist dürfen wir heute schon im Glauben drüberstehen. Kinder Gottes seufzen war der 5. Punkt. 6. Kinder Gottes hoffen. Das möchte ich in 2 Teile teilen, 6a und 6b. 6a, wir haben Hoffnung, 6b, wir geben Hoffnung. Das sind diese Dinge, die hier der Apostel Paulus sagt. Leid und Herrlichkeit, wir haben Hoffnung. Wir rechnen mit der zukünftigen Herrlichkeit. Was drückt allein der Vers 17 aus? In unserem Kapitel Römer 8. Die Ewigkeiten reichen nicht aus, um das uns voll klar zu machen. Wenn Kinder dann auch erben, das ist die einfache Rechnung, und ich sage, da stimmt einmal die himmlische Rechtsprechung mit der irdischen überein, Kind ist Erbe. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, dass wir auch mitverherrlicht werden. Was erbt denn der Herr Jesus? Wie viel erbt er dann? Ein Stück von dieser Erde, Baden-Württemberg, Israel oder was auch immer. Was erbt denn? Alles erbt er. Er ist ja der Erbe des Alls, Hebräer 1. Und wir haben ja ein Beispiel dafür im Alten Testament, was Erben bedeutet. Erben heißt nicht einfach, ich halte die Hände auf und kriege ein bisschen Vermögen oder Grundbesitz oder irgendwas zugesprochen, sondern Erben im biblischen Sinn ist schon was anderes. So wie wir im Alten Testament ein Buch vom Richten haben, das Buch der Richter, so haben wir auch ein Buch vom Erben, nämlich das Buch Josua. Wie die Kinder Israel ihr Erbe in Besitz nehmen, das ist noch mit Kämpfen verbunden. Da muss man etwas in Besitz nehmen, um es zu verwalten und zu gestalten. Also wenn Kinder dann auch erben, das heißt, da sind Verwaltungsdienste zu tun, da ist etwas neu zu gestalten, Es wäre falsch, wenn wir uns die neue Welt Gottes so vorstellen, alles geht so mit einem Zauberschlag, blitzartig, von einer Sekunde zur anderen ist die ganze Welt total erneuert, oder das Tausendjahrreich, blitzartig, Jesus nimmt Platz auf dem Thron, wupp, ist alles anders. Nein, das sind Prozesse, Prozesse. Und da dürfen wir beteiligt sein, mitwirken bei allem, was Jesus erbt. Mit erben, mit richten, mit königlich herrschen. Ich halte mich immer an diese drei Dinge. Wissen Sie, wo es steht? Mit erben, das steht hier in Römer 8, Vers 17. Mit richten, das steht in 1. Korinther 6, Vers 2 und Vers 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Mit erben, mit richten, mit königlich herrschen? Das finde ich wohl in 2. Timotheus 2, dieses mit königlich herrschen. Aber es hat auch da eine Vorbedingung. 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir ausharren, werden wir auch mit königlich herrschen. Das Wort königlich wird meistens von den Übersetzungen weggelassen. Aber es steht deutlich im Grundtext. Wenn wir ausharren, geduldig drunter bleiben, dann werden wir auch königlich mit ihm herrschen, teilhaben an seiner Königsherrschaft in die Äonen. Kinder Gottes haben Hoffnung. Da könnte man ja noch viele Stellen im Neuen Testament anführen. 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein. Philipper 3 möchte ich dazu noch lesen, 20 und 21. Philipper 3, 20, 21. Unser Bürgerrecht, Politeuma, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft oder gemäß der Energie, mit der er auch vermag, alle Dinge sich unterzuordnen, das All sich unterzuordnen. Es ist die gleiche verwandelnde Kraft, die an unseren Leibern offenbar werden soll und die am All offenbar werden wird. Kinder Gottes haben Hoffnung, aber unser Text sagt noch mehr. Kinder Gottes geben Hoffnung, sie geben Hoffnung, nämlich eben dieser seufzenden Schöpfung. Der Johannes Rau hatte ja so Freude an einem Ausspruch von dem Theologen Karl Barth. Das hat er mehr als einmal in Büchern zitiert, also mindestens hat er es zweimal zitiert, der Johannes Rau, der mir sogar zum 75. Geburtstag einen Brief geschrieben hat. Das war doch was vom Bundespräsident. Deshalb neige ich so ein bisschen zum Stolz und Hochmut. Das hat mir sehr wohl getan. Ja, also, der liebe Johannes Rau, wenn man so ein Amt hat, wie er es hatte, da macht man unausbleiblich auch Fehler. Aber insgesamt sehe ich ihn doch sehr positiv. Und sein Vater hat mit Karl Geier zusammen evangelisiert. Freizeiten gehalten, in Ehringshausen etwa, ich war doch dabei. Und der liebe Ewald Rau hat mit mir mal an einem Abend Spaziergänge gemacht, 1947, da war es auch sehr heiß im Sommer. Ja, das war schön, ein feiner, gesegneter, liebevoller Mann, der Ewald Rau, der ja leider so tragisch ums Leben kam, aus einem Bus rausgefallen, in Wuppertal auf die Straße aufgeschlagen, war er tot. Also der Johannes Rau hatte sehr Freude an einem Ausspruch von Karl Barth. Sie können über ihn denken, wie Sie wollen. Die dialektische Theologie ist ja auch nicht das eine und alles, aber er hat viel Gutes doch gelehrt. Und die Schwerpunkte lagen bei ihm auf Kreuz und auf Verstehung Jesu. Und dieser Karl Barth wurde einmal gefragt, Herr Professor, werden wir unsere Lieben droben wiedersehen? Und die Antwort war, ja, aber die anderen auch. Ja, aber die anderen auch. Das heißt, Freut euch nicht auf einen Privathimmel, da bin ich dann mit meinen Lieben, die mir sympathisch waren in der Gemeinde, die Unsympathischen dürfen ein bisschen weiter außen Platz nehmen und so richtig ein schöner Privathimmel. Nein, die anderen auch. Darin hat er ja insoweit wirklich recht. Es geht in der Zukunft nicht nur um deine und meine Seligkeit und es geht nicht nur um die Rettung der Gemeinde, sondern das ist ja nur ein Teil des Programmes Gottes, das dann weitergeht. Die anderen auch, die anderen auch. Dafür hatte der Kalbat ja doch einen Blick. Und er kam sogar einmal vor vielen Jahren in Gnade und Herrlichkeit zu Wort mit einem Artikel über Römer 11, 32, Gott hat alle in die Widerspenstigkeit zusammengeschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Also die anderen auch. Und hier ist davon die Rede, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet darauf, dass alles anders wird. Unbewusst, das weiß die Schöpfung natürlich nicht. Dein Nachbar, wo du wohnst, der kommt nicht an deine Haustür. Du, ich freue mich so auf dein Offenbarwerden in Herrlichkeit. Dann werde ich und meine Familie auch erlöst. Das wissen die nicht. Aber sie haben ein Ahnen. Oh Gott, es müsste einmal alles anders werden. Sie haben ein Sehnen, sie haben ein Ahnen. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Natürlich gehört die Tierwelt auch dazu mit all ihrem Leiden und Seufzen. Wartet unbewusst auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Sie ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Eitelkeit, vergänglich, vergeblich, leer, Matajotes. Aber es kommt die Umwertung aller Werte. Es kommt etwas ganz Neues. Es kommt etwas viel Größeres. Die Schöpfung ist von Gott der Nichtigkeit unterworfen worden. Mit dem in den Fall der erstmal des Satans, dann des Menschen und in den Fall des Menschen wurde dann auch die Tierwelt mit hineingezogen und der ganze Kosmos, unser ganzer Planet, schon im zweiten Vers der Bibel ist ein Tohu Wabohu, alles wurde in den Fall, erstens Satan, zweitens die Menschen, mit hineingezogen, gefallene Schöpfung, Tohu Wabohu. Ich habe das ja versucht zu beschreiben in dem Buch, Was ist der Mensch? Bitte fassen Sie das nicht als Werbung auf, Sie müssen das gar nicht kaufen. Aber ich wollte nur darauf hingewiesen haben. Tohu, schon im zweiten Vers der Bibel haben wir eine ganz andere Situation als im ersten Vers der Bibel. Da ist Finsternis, da ist Tohu Wabohu. Und dann darf man die Dinge ab Vers 3 der Bibel als einen Wiederherstellungsprozess auffassen. Manche Theologen wehren sich dagegen und verspotten das als Restitutionshypothese, aber es sprechen doch viele Gründe dafür. Ich habe sie in dem Buch aufgelistet, Entschuldigung, soll keine Werbung sein. Ich habe sie in dem Buch aufgelistet, welche Gründe dafür sprechen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, dass man 1. Mose 1 ab Vers 3 als Wiederherstellungsprozess Gottes auffassen darf. Nachdem der Planet in Tohuwabohu geraten war. Also die ganze Schöpfung, es geht um eine Neugestaltung, Neuwertung der ganzen Schöpfung. Und es kommt der wunderbare Moment der Enthüllung der Söhne Gottes. Die Töchter Gottes sind ganz gewiss inbegriffen. Der Leib Christi wird als Ganzes männlich geschaut, ob es den Feministinnen nun passt oder nicht. Das ist so in der Bibel und wir bleiben dabei. Und ich möchte nicht beim nächsten Mal vorlesen aus der feministisch geprägten Bibel. Die kommt mir vielleicht ins Haus, das ist sicher nicht gotteslästerlich, aber wenn man sagt, das ist jetzt die gerechte Bibel, dann sind ja alle anderen Bibelübersetzungen ungerecht, einschließlich Urtext. So. So kann es ja wohl nicht sein. Also, wir geben einer seufzenden Hoffnung Schöpfung. Es gibt einmal eine Offenbarung der Söhne Gottes vor der Schöpfung. Es gibt eine Offenbarung der Gemeinde vor dem Richterstuhl des Christus. Es gibt eine Offenbarung der Gemeinde vor dem Richterstuhl Gottes, Römer 14, 2. Korinther 5, Vers 10 vor Christus, Römer 14 vor Gott. Karl Geyer hat das so gesehen als ein Nacheinander. Erst stehen wir vor dem Richterstuhl des Christus, dann vor dem Gottes. Langenberg meint, das sei ein und derselbe Prozess. Naja, da kann man verschiedener Meinung sein. Danach, wenn die Gemeinde fleckenlos ist, Epheser 5, 27, eine Lieblingsstelle von mir. Der Schönheitssinn des Christus. Christus will eine schöne Gemeinde, nicht eine zerstrittene, sich gegenseitig verleumdende mit so viel Not. Heute hat die Gemeinde Jesu noch Flecken und Runzeln, aber nach Epheser 5, 27 gehen die alle weg durch das Wasserbad des Wortes. Eine echte biblische Wortverkündigung ist immer, sagt Paulus, so etwas wie ein Wasserbad, ein Reinigungsbad. Epheser 5, 27. Er heiligt seine Gemeinde, indem er sie reinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er die Ekklesia, die Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und tadellos sei. Einmal gibt es diesen Moment, da kann Christus die Gemeinde sich selbst vorstellen, ohne Flecken und Runzel. Daher muss es den Richterstuhl Christus geben. Ohne den Richterstuhl des Christus, den manche Fromme, sehr, sehr, sehr super Fromme, nicht wahrhaben wollen. Aber den gibt es und da lassen wir nicht dran rütteln. Deshalb muss die Gemeinde vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Im neuesten Gnade und Herrlichkeit habe ich ja vorne ein Gedicht von Adolf Heller. Vor Jesu Richterstuhl, jedem wird sein Lob zuteil werden. Ob wir ein großes oder kleines Lob bekommen, das liegt auch an uns. Wenn er kann, dann lobt der Herr zuerst einmal. Das sehen wir doch in den Sendschreiben. Auch wenn er tadeln muss, er packt den Tadel, wenn es geht, vorn und hinten in Lob ein. Also einmal kommt der Punkt, wo er endlich die Gemeinde dann nach dem Richterstuhl Feuerprobe, aber habt keine Angst, das ist ja kein Verdammen, das ist keine Höllenfeuerqual, sondern das ist ja ein Prüfungsfeuer. Und so wie der Heilige Geist ja auch ein Feuer ist, tut es weh, wenn der Geist in dir wohnt? Das Feuer Gottes, nö, tut nicht weh, ist für Gottes Kinder Licht und Leben. Also müssen wir keine Angst davor haben. Und das Endresultat ist eben eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, wie wir sie heute leider noch haben. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht auf der La Höhe, aber da, wo man uns gut kennt, in der Heimatgemeinde und dann und gibt es doch so leise Spannungen oder auch mal laute, ja, manchmal sagt dann, heißt es dann nach einer Gemeinderatssitzung, es ging arg laut zu. So, es ging arg laut zu. Also heute gibt es Meinungsverschiedenheiten und nicht immer gehen wir geistlich damit um. Ich sage das ja auch alles mir selber. Aber einmal ist die Gemeinde ohne Flecken und Runzel heilig und tadellos. Und dann erst, vorher nicht, kann der Christus sich mit dieser Gemeinde sehen lassen vor der Schöpfung. Und dann kann die Schöpfung zurechtgebracht werden. Jetzt ist höchste Zeit, dass ich noch ein letztes sage. Ich lese einfach mal ab Vers 31. Der Glaube, das tiefe Überzeugtsein von der Liebe Gottes. Kinder Gottes glauben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, so könnte man auch fragen nach allem, was ich jetzt gesagt habe. Was sollen wir noch zu all diesen Herrlichkeiten sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das war die große Frage im Glaubenskampf des Hiob. Ist Gott eigentlich gegen mich? Er benimmt sich wie ein Feind. Du schießest deine Pfeile gegen mich ab. Du hast mich dir zum Angriffspunkt gesetzt, sagt der Hiob. Er ist mein Feind. Aber dann bricht der Glaube durch. Es kann aber eigentlich nicht sein. Mein Fürsprecher ist in der Höhe. Gott soll einmal gegen Gott Stellung nehmen. Hiob 16, Hiob 19. Morgen früh habe ich Dienst in Auerbach bei Mosbach. Da werde ich darüber, so Gott will, etwas sagen über Hiob. Steht auch in dem Buch, Entschuldigung, in dem mittleren Kapitel über das Leid. Da habe ich ja mehrere Seiten über den Hiob geschrieben. Was sollen wir nun sagen? Das war die Frage, die den Hiob quälte. Ist Gott eigentlich gegen mich? Hast du da auch schon mal Nöte gehabt damit? Kann er denn für mich sein? Ist das der liebe Gott und so geht es mir? Wir wollen nicht leichtfertig mit diesen Fragen umgehen, aber Hiob durfte dazu durchdringen, er kann nicht gegen mich sein. Er ist für mich und ich werde ihn einmal anschauen. Hiob 16 und Hiob 19, ihn werde ich mir anschauen, mir zum Heil, mir zugewandt, nicht als Fremden, Gleichgültigen, Entfremdeten, der sagt, bist selber schuld, sieh mal zu, wie du klarkommst, sondern als einer, der für mich ist. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Karl Geyer sagte, wenn du in ein Geschäft gehst und kaufst ein Buch oder einen Anzug, Verpackung kriegst du kostenlos dazu. Wenn Gott seinen Sohn gegeben hat, dann ist das Ganze all im Vergleich dazu eigentlich nur wie Verpackung. So viel mehr wert ist der Sohn als die ganze Schöpfung. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Etwa der Verkläger der Brüder nach Offenbarung 12? Ob er es nun versucht oder nicht, er wird zu Schanden. Er wird völlig zu Schanden. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der Verdamme, der ein Verdammungsurteil fälle, uns aburteile? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der Auferweckte, auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist der Glaube der Gotteskinder. Ich bin immer geborgen in der Liebe Christi, so wie der Herr Jesus am Kreuz abgeschnitten war von jeder äußeren Hilfe. Abgeschnitten von jeder äußeren Hilfe des Vaters. Psalm 22. Aber nicht abgeschnitten war er von der Liebe seines Vaters. Die war ihm immer zugewandt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus nennt verschiedene Dinge, die er ja selber erlebt hat, die den Eindruck erwecken könnten, Gott liebt mich nicht mehr. Ist das Liebe, wie er mit mir umgeht? Karl Geyer schreibt einmal, ich hätte fast gesagt, das steht auch in meinem Buch drin, bei dem Thema Leiden. Karl Geyer hat einmal geschrieben, wir Menschen meinen, wenn uns Gott Hartes zufügt, Leiden, Krankheit schickt, dann haben wir doch wenigstens das Recht, einen Grund zu erfahren für solche Behandlung. Nein, Gott ist uns gar nichts schuldig. Gott ist uns gar keine Erklärungen schuldig. Wir haben seine Erklärungen im Wort und in der Herrlichkeit, da werden wir dann vieles besser verstehen, warum dieser und jener Weg doch nötig war. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet. So geht's uns ja hier nicht in Deutschland und der Schweiz. Wir haben keine Verfolgung. Bei Paulus war das alles, bitte, hautnah erlebt. Aber in diesem allen sind wir nicht nur Überwinder, sondern noch mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darüber könnte man noch manches sagen, aber ich will da zeithalber zum Schluss kommen, indem ich noch drei Verse lese von einem Gedicht von Adolf Heller. Ich bin geliebt, lautet die Überschrift. Ich bin geliebt, es gehe, wie es will. In allen Leiden bleib ich froh und still. Auch unter Tränen blick ich dankbar auf. In Gottes Hand ruht meines Lebens Lauf. Ich bin geliebt, o kostbar süßes Wort. Am Herzen Jesu ist mein Ruheort. Durch dieses Erdentales dunkle Nacht führt mich des Gottessohnes Liebesmacht. Und im letzten Vers, da wird der Adolf Heller ja ganz theatralisch, ganz gewaltig, was er da sagt. Ich bin geliebt, ihr Himmel stürzet ein, zerbrechet krachend, Lot im Flammenschein, ihr Welten alle berstet und zerstiebt. Mir ist genug, dass mich mein Vater liebt. Amen. Wir wollen beten. Ja, himmlischer Vater, dieser Glaube, den haben wir nicht von Natur aus, aber dein Wort führt uns in diese Dinge hinein, dass wir deiner Liebe in allem vertrauen. Schenke das in Gegenwart und Zukunft, dass wir dir ein völliges Vertrauen entgegenbringen. Und selbst wenn Himmel und Erde untergehen, so geht dein Wort nicht unter, so geht dein Wesen nicht unter, so geht deine Liebe nicht unter. Du weißt doch, oh Gott, dass es oftmals schwer ist, an deine Liebe zu glauben, auch im Alltag. Da bitten wir um deine Hilfe, dass wir dir dennoch vertrauen und im Glaubensgehorsam den Weg weitergehen. So danken wir für das Wort aus Römer 8. Vertiefe es noch in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist und segne dies Wort an uns allen. Amen.